Deutschlandfunk, Europa heute.
In Damaskus, der Hauptstadt Syriens, gingen die Menschen, zu Beginn vor allem junge Erwachsene, auf die Straßen, um Reformen einzufordern und gegen das Assad-Regime zu protestieren. Das war heute vor 10 Jahren. Das Regime schlug die Demonstration brutal nieder. Hunderttausende sind der Gewalt seit den ersten Aufständen zum Opfer gefallen. Und nun, 10 Jahre später, ist mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung auf der Flucht. Ein Großteil der Zivilisten, die noch im Land ausharren, leiden Hunger und der Diktator Bashar al-Assad ist noch immer an der Macht. Wohl auch, weil die internationale Gemeinschaft keine gemeinsame Linie fand, dafür aber einzelne Akteure wie Russland Einfluss genommen haben. Wir wollen an dieser Stelle fragen, warum sich die EU auf keine gemeinsame Syrien-Strategie einigen konnte und vor allem ein außenstehender Beobachter wurde. Ich bin jetzt verbunden mit der Journalistin und Autorin Christine Hellberg. Sie hat bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien gelebt. Frau Hellberg, lassen Sie uns doch auf die Anfänge der europäischen Diplomatie blicken. Wie hat denn Europa reagiert zu Beginn, als auf die Demonstranten geschossen wurde?
Die EU ging damals sehr schnell auf Distanz, und zwar politisch, diplomatisch und auch wirtschaftlich. Das war ein wenig naives Wunschdenken auch damals im Spiel. Man dachte nämlich, dass Präsident Bashar al-Assad innerhalb von Monaten stürzen würde. Das lag auch an den Entwicklungen damals in Ägypten und Tunesien, wo ja die Machthaber zurücktraten sehr schnell. Also man hat dann im Mai 2011 schon Einreiseverbote verhängt gegen hochrangige Regimevertreter. Man hat deren Mögen einfrieren lassen. Und innerhalb von einem Jahr entwickelte sich daraus eine umfangreiche Sanktionierung des Landes. Und zwar vor allem gezielte Sanktionen gegen Hunderte von Personen, Unternehmen, Geschäftsleute, Institutionen, auch Banken. Die landeten alle auf dieser Sanktionsliste, die bis heute gilt. Es wurde ein Waffenembargo erlassen, ein Importverbot für Öl. Und die Entwicklungszusammenarbeit wurde ausgesetzt, die damals ja durchaus sehr aktiv war mit Syrien. Und dann haben im Frühjahr 2012 eigentlich die meisten europäischen Botschafter Syrien verlassen. Und nach dem Massaker von El Hula, an das sich manche vielleicht noch erinnern, im August 2012, verwiesen dann auch mehrere EU-Staaten die syrischen Botschafter des Landes. Also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien waren das damals. Und das war durchaus schmerzhaft für das Regime, denn im Gegensatz zu den USA hat Europa in den 2000er Jahren da durchaus eine wirtschaftliche Annäherung versucht. Mit Syrien, also die EU war ein ganz wichtiger Handelspartner neben den arabischen Staaten und der Türkei. Insofern hat das Regime schon getroffen. Aber die Sanktionen blieben letztlich folgenlos. Ja, es ist ja auch das Einzige, was die EU bis heute tatsächlich jetzt an Maßnahmen gegen das Regime verhängt hat. Sie führten zu keinerlei Änderung der Machtverhältnisse, denn ohne eine politische Strategie sind die dann doch am Ende verpufft. Man hat gegen Gewalt protestiert, aber man konnte die Gewalt nicht stoppen, alleine mit Sanktionen.
Es gab ja sehr viele Treffen in Genf. Die Frage ist zum einen, warum die ergebnislos blieben und warum die EU beim Friedensprozess in Genf nur eine Nebenrolle gespielt hat.
Ja, federführend waren tatsächlich über die Jahre der russische Außenminister Lavrov und der damalige US-Außenminister John Kerry. Unter Trump kam ja eigentlich der diplomatische Prozess faktisch zum Erliegen. Aber das Problem war eigentlich von Anfang an ein strategisches Ungleichgewicht in diesem Konflikt, das eine diplomatische Lösung dann verunmöglicht hat. Denn Präsident Assad hatte eben Unterstützer, die bereit waren, nicht nur diplomatisch und politisch was für ihn zu tun, sondern seine Macht letztlich auch militärisch zu sichern, nämlich Russland und Iran. Und auf der anderen Seite bekam zwar die Opposition diplomatische Anerkennung, auch von den Europäern. Die haben alle möglichen Konferenzen finanziert. Bewaffnete Gruppen haben aus den USA auch Waffen bekommen. Aber es ist nie ein wirkliches Gegengewicht entstanden. Ja, dafür hätte man zum Beispiel Schutzzonen schaffen müssen im Norden und im Süden. Auch das wurde ja diskutiert. Das hat sich aber keiner getraut. Und das hätte tatsächlich Machtverhältnisse auch geändert, die dann am Verhandlungstisch das Regime zu Zugeständnissen gezwungen hätte. Aber dazu fehlte der Mut, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen im Irak und in Libyen. Also die EU wollte sich auf keinen Fall in einen Konflikt mehr hineinziehen lassen.
Welche Mittel hätte die EU denn überhaupt noch, um einzugreifen?
Die EU hat vor allem Geld. Geld, das auch dringend gebraucht würde für den Wiederaufbau, der ja ungefähr 400 Milliarden US-Dollar kosten wird und den eben Russland und auch Iran nicht finanzieren können. Die EU ist schon jetzt einer der wichtigsten Geber internationaler humanitärer Hilfe. Also Deutschland und die USA sind die größten bilateralen Geber. 80% der humanitären Nothilfe kommt aus Europa für Syrien. Und die EU organisiert ja auch jedes Jahr seit 2017 den sehr wichtigen, die Geberkonferenz in Brüssel, die auch wieder Ende diesen Monats stattfinden wird. Diese humanitäre Hilfe ist leider vereinnahmt vom Regime in Damaskus. Das heißt, sie wird eben nicht nach humanitären Kriterien vergeben, sondern vor allem vom Regime bestimmt, wem und wo geholfen wird. Aber es gibt zwei Bereiche, in denen die EU doch eine wichtige Arbeit leistet. Das möchte ich auch erwähnen. Erstens mal hat die EU von Anfang an die syrische Zivilgesellschaft unterstützt. Dieser Konflikt hat eine sehr effektive und professionelle NGO-Szene hervorgebracht. Und das sind wichtige Partner für die EU bis heute. Und die EU kümmert sich intensiv um die strafrechtliche Verfolgung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit dort. Es gibt Anzeigen, es gibt Verfahren, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, in Schweden, in Österreich, in den Niederlanden. Es gibt erstmals eine deutsch-französische Ermittlungsgruppe seit 2018, die zu 3 Haftbefehlen geführt hat gegen hochrangige Geheimdienstvertreter. Das bedeutet also, europäische Ermittler, Staatsanwälte und Gerichte schaffen da ganz wichtige Grundlagen für eine Übergangsjustiz und eben auch langfristig für Gerechtigkeit, für Aussöhnung und einen gesellschaftlichen Frieden in Syrien.
Es war relativ schnell erkennbar, dass die EU auch in Syrien keine gemeinsame außenpolitische Linie gefunden hat. Warum gibt es keine mutige Initiative, der sich alle angeschlossen haben?
Die letzte gemeinsame EU-Position sagt eigentlich, dass man kein Geld für den Wiederaufbau zur Verfügung stellen möchte, bis es einen glaubwürdigen politischen Übergang gibt in Syrien. So, und dieser ist überhaupt nicht in Sicht. Und damit ist die EU faktisch handlungsunfähig. Sie ist auch zunehmend gespalten. Es gibt erste Staaten, vor allem in Osteuropa, die sich wieder annähern wollen an das Regime. Und das große Problem der EU ist ja, dass im Falle Syriens Europa einen sehr hohen Preis bezahlt für dieses eigene außenpolitische Versagen. Man trägt nicht nur die Kosten der humanitären Katastrophe in der Region, sondern die EU hat mehr als 1 Million Syrer aufgenommen, sehr widerwillig, sehr planlos. Diese schutzbedürftigen Menschen mussten ja ihr Leben riskieren und ihre Ersparnisse den Schleppern geben, um nach Europa zu gelangen. Und diese sogenannte Flüchtlingskrise hat Europa ja auch weiter destabilisiert. Rechtsnationale Kräfte sind erstarkt und das hat uns auch gespalten in Europa.
Wie könnte die EU denn jetzt noch Einfluss nehmen? Mit welchen Mitteln? Es gab ja auch Versuche zum Beispiel von der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die mal diese Schutzzone vorgeschlagen hat, die Sie vorhin auch schon kurz erwähnt haben.
Ja, das war 2019 zuletzt, als die Türkei den kurdisch kontrollierten Nordosten angriff und die USA ja unter Trump damals den eigenen Rückzug ankündigten. Also mehr Engagement der Europäer wäre gerade im Nordosten denkbar und wäre vor Ort auch willkommen. Ein Drittel des Landes ist davon betroffen. Das ist ein kurdisch autonom regiertes Gebiet. Dort liegen wichtige Öl- und Gasvorkommen für Syrien, landwirtschaftliche Nutzflächen. Und die EU hat dort eigentlich einen Verbündeten, nämlich die SDF, die syrischen demokratischen Kräfte, mit denen man gemeinsam den IS bekämpft hat. Aber danach hat man eben diese kurdischen Kräfte alleine gelassen. Die bewachen bis heute tausende IS-Kämpfer und sie kümmern sich um zehntausende Angehörige von IS-Kämpfern, insbesondere Frauen und Kinder und darunter eben mehrere hundert europäische Staatsbürger. Und die haben sich in Deutschland, Frankreich, Belgien und Großbritannien radikalisiert. Und die EU-Staaten sind noch immer nicht willens, diese eigenen Staatsbürger zurückzuholen. Und das wäre ein erster Schritt. Die kurdische Selbstverwaltung braucht finanzielle Unterstützung, politische Unterstützung. Deutschland tut sich da sehr schwer wegen des Verhältnisses zu Präsident Erdogan in der Türkei. Mhm. Frankreichs Präsident Macron ist dort sehr viel mutiger. Der hat schon SDF-Vertreter 2019 in Paris empfangen. Also die EU wäre gut beraten, wenn sie da weniger erpressbar wäre durch Präsident Erdogan in der Frage der Geflüchteten. Und dann könnte man eine unabhängigere Politik in Syrien machen und diese kurdische Autonomiezone unterstützen, mindestens finanziell.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Über die Rolle der Europäer sprach ich mit Christine Hellberg. Sie ist Syrien-Expertin und Autorin.